Ja, danke, Herr Jesus, dass du uns den Ort hier geschenkt hast. Hab du Dank für das schöne Wetter. Hab du Dank für das Zwitschern der Vögel. Hab du Dank für den Sonnenschein. Und hab du Dank, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Weil du es verheißen hast, da wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch diese Woche wieder zurufst, auch in dem Wochenvers, dass wer sich zu dir hält, in Christus ist, eine neue Kreatur ist. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, wie es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 steht. Hab dir Dank, dass du jetzt uns auch dein Wort öffnen möchtest. Schenk du uns die Gemeinschaft mit dir, Herr Jesus, und gib du auch jedem Einzelnen das mit, was er braucht, für sein Leben, für sein Herz. Gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Und sei du in unserer Mitte, Herr. Amen. Ja, wir hatten ja begonnen mit dem 2. Korintherbrief, das vorletzte Mal mit dem Daniel Heine, Kapitel 9. Und es geht weiter im Korintherbrief, im 2. in die Kapitel 10 und 11. Vom letzten Mal werde ich das Kapitel 10 beleuchten und nachher der Andi Verse aus dem Kapitel 11. Ich lese im Kapitel 10 die Verse. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi, da ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, aber mutig, wenn ich fern von euch bin. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und die Kühnheit zu gebrauchen, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Seht, was vor Augen liegt. Verlässt sich jemand darauf, dass er Christus angehört, der bedenke wiederum auch dies bei sich, dass, wie er Christus angehört, so auch wir. Auch wenn ich mich noch mehr der Vollmacht rühmen würde, die uns der Herr gegeben hat, euch zu erbauen und nicht euch zu zerstören, so würde ich nicht zu Schanden werden. Das sage ich aber, damit es nicht scheint, als hätte ich euch mit den Briefen schrecken wollen. Denn seine Briefe, sagen sie, wiegen schwer und sind stark. Aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Wer so redet, der bedenke, wie wir aus der Ferne in den Worten unserer Briefe sind, so werden wir, wenn wir anwesend sind, auch mit der Tat sein. Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Wir aber wollen uns nicht über alle Maßen hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß, das uns Gott zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn es ist nicht so, dass wir uns viel anmaßen, als wären wir nicht bis zu euch gelangt, denn wir sind ja mit dem Evangelium Christi bis zu euch gekommen und rühmen uns nicht über alles Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. Wir aber haben die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube in euch wächst, nach dem Maß, das uns zugemessen ist, überschwänglich zu Ehren kommen. Denn wir wollen das Evangelium auch denen predigen, die jenseits von euch wohnen, und rühmen uns nicht mit dem, was andere nach ihrem Maß vollbracht haben. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Ja, Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther mit dem kräftigen, mächtigen Inhalt. Titus und die Brüder, die kommen nach Korinth, um die angefangene Sammlung zu einem guten Ende zu führen. Paulus der noch nicht selbst vor Ort ist, deshalb der Gemeinde ja diesen Brief schreibt. Paulus nutzt eigentlich den ganzen zweiten Korintherbrief, um der Gemeinde seinen Auftrag als Apostel eingesetzt durch Jesus Christus zu unterstreichen. Ja, man meint sogar, sein Apostelamt zu bestätigen. Ich selbst, aber Paulus, so beginnt das zehnte Kapitel unseres heute zu bedenkenden Abschnitts. Hier nicht ja, wie einige Gemeindeglieder meinen, sich selbst in Szene zu setzen. Ich selbst aber, sagt er ja, Paulus, um der Gemeinde einfach zu sichtbar zu machen, ich bin wichtig. Ich selbst, der Gemeinde in Korinth, will aber die Gemeinde nicht aus den Augen verlieren. Welche erkennt der Paulus hier, was auch in der Gemeinde schief läuft? Da läuft nicht alles gerade, läuft nicht alles rund in eine Gemeinde, die im Aufbruch ist, die sehr viele Dinge mit hineinspielt, auch in diesem Ort Korinth. Man kennt ja diese korinthische Lebensweise, was diese Gemeinde auch alles zu bewältigen hat. Er möchte diese Dinge ordnen. Er möchte diese Gemeinde korrigieren. Ja, will sie es überhaupt? Will sie überhaupt diesen Paulus hören? Will sie überhaupt Korrektur? Die Kapitel 10 bis 13 ist die Fortsetzung des Korintherbriefes. Es sind jetzt hier glasklare, auch harte Worte, die Paulus hier schreibt. In den vorangegangenen Kapiteln schreibt er auch über die überschwängliche Freude. Und er freut sich auf die Gemeinde. Und er freut sich darauf, dass er sich auf sie verlassen kann. Wir lesen es in Kapitel 7, 4 und 7, 16. Über dieses tiefe Vertrauen. Man beachte aber genau die Angeredeten. In Kapitel 1 bis 9 schreibt Paulus immer der ganzen Gemeinde. Jetzt aber sind einige die Angeredeten. Das Erstaunliche, er geht nicht über einige hinweg. Er weiß genau, wen er vor Augen hat. Wir wissen es nicht, welche er hier direkt ansprechen will. Die Angeredeten, die Paulus hart bekämpfen, denen schreibt er nun, was er der ganzen Gemeinde nun vorgelesen wird und uns auch bis heute ja erhalten geblieben ist und auch wichtig bleiben soll. In den Kapiteln 10 bis 13 beschäftigt sich Paulus also mit allem, was zu ordnen, was zu strafen, was zurechtzubringen ist, wenn er nach Korinth kommen wird. Das ist der Besuch, den er in Kapitel 9 angekündigt hat. Dort heißt es, ich habe aber die Brüder gesandt, damit nicht unser Rühmen über euch zunichte werde in diesem Stück und damit ihr vorbereitet seid. Und im Vers 4, dass nicht, wenn die aus Mazedonien mit mir kommen und euch nicht vorbereitet finden. Und jetzt im Vers 1, ich aber, Paulus, ermahne euch. Ich ermahne euch aber nicht jetzt in hartem Rede, sondern es geht weiter bei der Sanftmut und Güte Christi. Jetzt redet der Apostel von dem, was seine Aufgabe, sein Vorhaben gegenüber der Gemeinde ist, wenn er nach Korinth kommen wird. Ich selbst, Paulus, kein Geringerer, könnte man sagen. Es ist Chefsache bei Paulus, in diese Gemeinde zu kommen, die ihm so wichtig ist. Er versteckt sich auch nicht hinter anderen, die er jetzt vorgeschickt hat. Er steht zu jedem von seinem Wort, was er schreibt und was er später sagen wird. Er ermahnt. Jetzt wird's ernst. Aber wie ermahnt er? Durch die Sanftmut und Güte Christi, steht da. Wir stutzen. Paulus? Kann er das so? Wir kennen den Paulus, als er nach Saulus war. Schnauben und drohen, heißt es da. Und im Morden ging er gegen die Jünger des Herrn vor. Das war der Saulus. Und jetzt? Wir wissen natürlich von der Bekehrung des Saulus zum Paulus. Wir wissen natürlich davon, dass er sich verändert hat. Aber das ist auch jedem Menschen vorbehalten, nicht nur ihm sich zu verändern. Wenn heute einer sagt, ich bin halt so, ich kann nicht anders, dann hat er vielleicht recht. Aber Christus kann einen Menschen verändern. Ja, sogar um 180 Grad. Wir haben ja vorhin in dem Wochenvers gelesen, der uns für diese Woche gegeben ist, in 2. Korinther im gleichen Brief, in Kapitel 5, Vers 7, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, so ist eine neue Schöpfung, so ist er aus Christus neu geboren. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt lebt er, der Paulus, die Christusart. Und er mahnt, wie Christus in Sanftmut zum einen, steht hier, Sanftmut, was ist das? Heiko Grimmer sagte mal, Sanftmut ist die helfende Liebe, ist Glaube, der an aller Bedrückung still zu Gott ist. Sanftmut ist helfende Liebe, ist Glaube, der in aller Bedrückung stille zu Gott ist. Und das zweite Wort, wo gebraucht wird, ist Güte. Güte ist beharrliche Milde, die sich nicht erbittern lässt und den anderen umwirbt. Das kann man nicht aus sich selber tun, das kann man nur aus Christus tun. Der Paulus konnte das nur aus seiner Christusart heraus tun. Auch wenn seine Gegner in Korinth ihn lästern, ihn unterwürfig nennen, aus menschlicher Sicht gesehen ja objektiv schwach, machtlos und ärmlich, so werden auch die Christen heute noch auf der ganzen Welt angesehen, vor allem unsere verfolgten Geschwister. Und auch wir Christen werden ja oft nicht für voll genommen. Ja, ihr mit eurer Jenseitsvertröstung. Dabei ist es gar nicht so, sondern wir leben hier und jetzt schon mit Christus und er lebt mit uns und in uns. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief schon in Kapitel 2, Vers 3, und ich war bei euch in Schwachheit und Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern, und jetzt kommt's, in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Dynamis. Im Vers 7 hier steht, seht doch, was vor Augen liegt. Verlässt sich jemand darauf, dass er Christus angehört? Der bedenke wiederum auch bei sich, dass wie er Christus angehört, so auch wir. Und im Vers 8, auch wenn ich mich noch mehr der Vollmacht rühme würde, die uns der Herr gegeben hat, euch zu erbauen und nicht euch zu Schanden zu werden, übt er sein Apostelamt aus. Paulus predigt sein Apostelamt in Vollmacht aus in seinem Namen. Da steht für seinen Namen der Name Jesus Christus in seinem Namen. Und der Paulus beschreibt es selbst im Epheserbrief, es ist ein Kampf, in dem wir gestellt sind, den wir nicht aus eigener Kraft führen können. Denn wir brauchen eine Ausrüstung. Die Ausrüstung, die hat uns Gott selbst gegeben. Paulus beschreibt es im Epheserbrief als die Waffenrüstung. Diese müssen wir täglich anziehen. Ihr kennt vielleicht die Bilder von der Bundeswehr, wenn sie in Kandahar unterwegs ist oder irgendwelche Krisengebiete ihren Einsatz tut. Ich denke immer, die haben schönstes Wetter. Da ist es heiß, da ist es staubig, da ist es schwitzig, sage ich. Und eigentlich würde man sich ja vorstellen, bei so einem Wetter, da geht man doch eigentlich mit Sonnenhut, T-Shirt, kurze Hose und Flipflops raus. Aber nicht in voller Montur. Die Bundeswehr muss in voller Montur da raus, um sich selbst zu schützen. Das ist ganz klar. Sie brauchen das als Schutz, diese Rüstung. Und auch wir Christen brauchen den Schutz. Wir brauchen eine Rüstung, die uns Gott schenkt, die wir aber anziehen müssen. Und mit dieser Rüstung geht auch der Paulus hinein, auch in diese Konflikte, die es in Korinth gibt, und kündigt sie hier schon an. Wenn wir auch, wie der Paulus hier, die Wahrheit verteidigen wollen, müssen wir ausgerüstet sein. Wenn Paulus hier in der Gemeinde Dinge in Ordnung rücken will, muss er ausgerüstet sein, mit der Rüstung angetan und der Vollmacht, wie es hier heißt. Und es ist nicht so, dass wir uns zu viel anmaßen im Vers 14, wie einige in der Gemeinde glauben, als wären wir nicht zu euch gelangt. denn wir sind ja mit dem Evangelium Christi bis zu euch gekommen, in seinem Namen, Jesus der Auferstandene, der zu Rechten Gottes sitzt und alles, wirklich alles unter seine Füße gestellt ist, so heißt es im Epheser 1, und hat ihn gesetzt als Haupt der Gemeinde über alles. Er ist das Haupt. Niemand kann errettet werden, der den Namen Jesus nicht kennt. Und Gott kann niemanden wirklich gebrauchen, der die Macht dieses Namens nicht kennt. Er gibt auch zu bedenken, dies bei den Problemen in der Gemeinde. Paulus macht uns klar, dass der Name Jesus Christus nicht einfach ein Name ist, unter dem er den Menschen bekannt war. Es ist zwar der gleiche Name, den er als Mensch trug, aber dieser Name ist nun bereichert mit dem Titel und der Vollmacht, die Gott Jesus gab. Der Name Jesus und das Evangelium Christi, von ihm besagt ohne Zweifel, dass er auf dem Thron erhöhte, mit dem Zimmermann von Nazareth identisch ist. Aber das ist nicht alles. Er repräsentiert nun die Vollmacht und die Herrschaft, die ihn Gott gegeben hat und von der sich alle Knie beugen werden, deren im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Heute sagt uns der Name, dass Gott alle Vollmacht dem Sohn übergeben hat, sodass sein Name selbst Vollmacht ist. Und von dieser Vollmacht spricht der Paulus hier. Er handelt in dieser Vollmacht, in diesem Namen Jesus, und möchte auch die Konflikte in dieser Gemeinde in Korinth lösen. Es geht darum, dass ich meine eigenen Absichten immer wieder eins mache mit Gottes ewiger Absicht. Jede christliche Arbeit, die nicht mit Gottes ewiger Absicht übereinstimmt, ist nur beziehungsloses Stückwerk und wird letztendlich bedeutungslos bleiben. In Sanftmut und Güte und nicht in sich selbst in Szene setzen oder rühmen, wirkt der Paulus in Korinth. Und er schließt in Kapitel 10 mit den Versen: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern den der Herr Jesus empfiehlt. Amen.
Ich möchte ein paar Verse aus dem 2. Korinther Kapitel 11 lesen. Möchtet ihr mir doch ein wenig Torheit zugestehen? Doch ihr gesteht es mir wohl zu. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Sinne verwirrt und von der Geradlinigkeit gegenüber Christus abgewandt werden. Denn wenn der, der zu euch kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, ertragt ihr es wohl. Denn ich denke, ich bin nicht geringer als die übergroßen Apostel. Wenn es um seine Gemeinde in Korinth geht, dann dreht Paulus richtig auf. Wenn man mal so der zweite Korintherbrief liest, da geht es wirklich, ja fast von Anfang bis zum Ende, kämpft Paulus. Er rechtfertigt sich und er kämpft um seine Gemeinde. Von außen gesehen klingt es manchmal hart, es klingt schroff, es klingt nicht unbedingt so ganz lieb. Und den Kuschelkurs, den hat er abgelegt in diesem Brief. Er redet Klartext. Warum? Paulus fühlt sich verantwortlich. Verantwortlich für seine Gemeinde. Er als Apostel wurde von Jesus persönlich beauftragt, berufen, in die Welt hinauszugehen, um Menschen für Jesus zu gewinnen und das Evangelium zu verkünden. Und mit seinen Geschwistern in Korinth, da verbindet ihn eine schmerzvolle, teilweise recht problematische Beziehung. Aber trotzdem, oder gerade deshalb, weil er ja seine Kinder, und so bezeichnet er sie, seine Gemeinde öfters? Weil er die Gemeinde als seine Kinder sieht und weil es ihm wirklich wichtig ist, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass er sie dort führen kann. Deshalb ereifert er sich. Und er sagt hier im Vers 2, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Wenn ich das so lese hier im 11. Kapitel, dann kommt mir das vor, wie wenn der Paulus ja nicht nur eifert, sondern auch eifersüchtig ist auf diese, im Vers 4, 5 schreibt das, auf diese übergroßen Apostel. Oder man kann es auch übersetzen auf diese Superapostel, die nach ihm nach Korinth gekommen sind. Und wo er Angst hat, dass die Gemeinde vom Kurs abkommt. Ist Paulus eifersüchtig? Eifersucht wirkt bei uns eigentlich immer negativ. Eifersucht hat was mit Enge zu tun, hat was mit Misstrauen zu tun, mit fehlender Freiheit. Eifersucht, das möchte man in unsere Beziehungen nicht. Wenn man aber genau guckt in der Bibel, dann ist es bei Gott anders. Gott ist eifersüchtig und er gibt es auch frei zu. Er sagt sogar, ich bin der Eifersüchtige. Wir können jetzt lesen in 2. Mose 20, Vers 5, als Gott Mose die Gebote gibt. Und dann gibt er ihm das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann kommt der Vers 5. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wenn Gott eines nicht brauchen kann, wenn ihn eines wirklich wehtut, dann ist es, wenn wir Menschen neben ihm andere Dinge haben, die uns gleich oder wichtiger sind. Gott nennt es und die Bibel nennt es Götzendienst. Diese Eifersucht, diese Sorge um die Gemeinde in Korinth, um seine Kinder, dass sie einfach einen anderen Weg gehen, wie Jesus sich das wünscht, wie Gott es vorgesehen hat, die treibt den Paulus um und die reibt ihn auf und die lässt ihn alles geben. Paulus ist sehr unruhig und er ereifert sich. Er hat Angst, die Gemeinde zu verlieren. Und dann möchte ich mich eigentlich konzentrieren auf den Vers 2 und Vers 3. Denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Ganz aktuell, heute Morgen haben wir ein WhatsApp gekriegt. Ein WhatsApp von unserem Patenkind, 3 Minuten 41 lang. Da muss Begeisterung drinstecken. Es ist eine Videonachricht und mitten in der Nachricht kommt 24.04.2021. Und dann sieht man, wie sie eine Flasche Sekt aufmacht, dort oben im Schwarzwald. Der junge Mann hat in seinem Rucksack, einen großen Rucksack dabei, dann packt er es aus, kommen so gasgefüllte rote Herzluftballons raus, die lässt er steigen in den blauen Himmel. Und dann sieht man, wie die Frau ihren Ring in die Kamera hält, diese junge Frau. Die zwei haben sich gestern verlobt, unser Patenkind und ich habe mich schon vorbereitet gehabt und genau diese Verlobung ist heute dran. Und das hat mich heute Morgen riesig gefreut, dass es so aktuell ist. Zwei Menschen verloben sich und sie versprechen sich, dass sie einander gehören und dass sie ihr Leben miteinander verbringen werden. Dieses schöne Bild, das gebraucht der Paulus hier. Und da möchte ich ein bisschen werben. Das hat mich echt gefreut in der Vorbereitung. Paulus vergleicht sich mit dem Brautvater. Und er vergleicht die Gemeinde der Korinther mit der Braut. Und er vergleicht Jesus mit dem Bräutigam. Und weil Gott so genial ist, als er die Bibel so zusammengestellt hat lassen, dass nicht nur diese geschichtliche Sache ist, dass Paulus es damals den Korinther geschrieben hat, sondern in jedem Buch und in jeder Zeile, in jedem Wort eigentlich, dürfen wir die Bibel auch für uns verstehen. Und deswegen möchte ich uns einladen, dass wir uns heute mit der Gemeinde in Korinth einig machen und dass wir uns als Braut angucken. Vers 2 nochmal. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch mit einem Mann verlobt, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Wir kennen heute ja diese Institution der Verlobung auch noch. Und sie bedeutet ja, dass sich zwei gegenseitig die Heirat versprechen und das öffentlich machen. Ich habe das Video auf meinem Handy drauf. Ich kann meinem Patenkind zu jeder Zeit sagen, guck mal, 24.04. Du hast es geschickt. Es ist öffentlich. Es ist für mich einfach auch zum ja, als Bestätigung, als öffentliches Zeugnis. Zur Zeit von Paulus, da war die Verlobung vielleicht noch etwas, hat noch einen anderen Stellenwert gehabt wie heute. Sie war noch ein bisschen, ja, sie hat mehr Vertragscharakter gehabt. Es war sozusagen der Abschluss eines Heiratsvertrages. Dann, wenn alles klar war, dann wurde die Verlobung bekannt gegeben. Die Bedingungen waren ausgehandelt. Der Bräutigam, der Mann, der junge Mann, der hat um seine Frau geworben und sie hat ja gesagt. Dann ging der nächste Schritt zum Vater der Braut und er hat um die Hand angehalten. Dann waren vielleicht schwere Verhandlungen um den Brautpreis. Und als das auch klar war, dann endlich konnte die Verlobung gefeiert werden. Und von diesem Tag an, da gehörte die Brautleute, da gehörte die zusammen. Sie waren noch nicht verheiratet. Aber die Hochzeitsplanung hat begonnen. Die Verlobungszeit, das ist eine Zeit der Vorfreude, das ist eine Zeit der Vorbereitung auf das, was kommen wird. Nämlich die Hochzeit. Und dabei hat nicht nur die Braut und der Bräutigam Verantwortung, auch der Vater der Braut, der trägt Verantwortung. Und der Paulus, der sieht sich als diesen Vater für die Gemeinde. Und er trägt den Anteil seiner Verantwortung. Er als Vater muss dafür sorgen, dass die Braut dem Bräutigam am Hochzeitsfest rein zugeführt wird. Ich finde es ein ganz großes Bild, das der Paulus hier gebraucht für uns Christen oder für die Gemeinde. Er als Vater, als Gemeindegründer, als Hirte, er ist verantwortlich, seine Gemeinde, uns, Christus Jesus, rein zuzuführen. Ein schönes Bild von Gemeinde und Jesus. Der Paulus als Vater der Gemeinde, als Vater der Braut, der hat schon in vorherige Briefe, hat er wirklich begeistert von dieser Gemeinde geschrieben. 1. Korinther 15, ihr könnt es mal nachlesen, schreibt er fast ein ganzes Kapitel. Und ich will den ersten Vers zitieren. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe und das ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Der Paulus hat das Evangelium gepredigt. Er hat von Jesus erzählt in Korinth. Und er hat erzählt, was Jesus für uns Menschen gemacht hat und wie er bereit ist, mit uns zusammenzuleben. Was er da hat, wie er für uns gelitten hat, wie er gestorben ist und wie er wieder auferstanden ist und uns die Vergebung unserer Schuld anbietet. Und die Gemeinde, die Christen dort, die haben sich, wenn ich es mal in dem Bild sagen darf, in Jesus verliebt damals. Und so konnte Paulus seine Kinder, seine Tochter mit Jesus verloben. Und es war ihm ganz wichtig und deshalb kämpft er dieses zweite Korintherbriefbuch durch so arg für die Gemeinde. Und jetzt macht er sich Sorge. Er macht sich Sorge, dass es Nebenbuhler gibt. Dass es andere Männer gibt, Leute gibt, Hirte gibt, die um die Gemeinde buhlen. Und die ihnen schöne Augen machen. Und die Gemeinde wegbringen möchten vom Bräutigam Jesus. Uns kommt es heute vielleicht ein bisschen komisch vor, wenn ein Vater, der Paulus, wie ein Habicht auf sei Tochter aufpasst und nichts irgendwie da zulässt. Aber vielleicht ist das bei uns, hat der Vater da oftmals nicht mehr so arg viel zu melden, nicht so arg viel mitzureden. Aber komischerweise ist mir dann aufgefallen, wenn ich so an Hochzeiten denke, eigentlich ist dieser Brauch so weit gar nicht weg. Und ich war schon auf ein paar Hochzeiten, wo der Brautvater seine Tochter so an dem Arm in den Gottesdienstraum geführt hat und dann am Altar dem Bräutigam dort übergeben hat. Das ist eigentlich das Bild von dieser Übergabe, von dem Zuführer der reinen Braut in dem weißen Kleid an den Bräutigam. Wobei ich sagen kann, mein Schwiegervater hat diese Verantwortung auch wahrgenommen. Und als ich so ein paar Mal abendlicher Besuch gemacht habe im Hause meiner Freundin damals, dann hat mich einmal der Schwiegervater, damals noch nicht Schwiegervater, der Vater meiner Freundin zur Seite genommen und gesagt, Andreas, ich will nur eins klarstellen, bei mir gibt es keine Übernachtungsmöglichkeit. Ich habe schon verstanden, was er damit gemeint hat und ich bin dir echt dankbar, dass du das damals so klar gesagt hast, Weil mir ist es leichter gefallen, dann meine Söhne und ihre Freundinnen das Gleiche auch zu sagen. Und ich habe mich dann auf meinen Schwiegervater berufen können. Ich sage, danke da dafür, für diese klare Worte. Ich finde es wichtig und ich sehe das nicht als was Negatives, sondern ich bin dir dankbar dafür, dass du mir da einfach auch klar gesagt hast, was du nicht möchtest. Und es hat uns zwei geholfen. An dem Tag, an dem wir als Menschen Christ werden und zu Jesus Ja sagen, da werden wir mit Jesus verlobt. Wir sind ihm versprochen. Wir haben die Entscheidung für ihn getroffen. Wir sind noch nicht verheiratet. Das, was wir hier mit Jesus erleben, ist noch nicht alles. Es gehört zur Vorbereitungszeit. Ich finde es auch wichtig für uns, dass wir das wissen. Die Hochzeit, die kommt später. Offenbarung 19, Vers 7, da wird es so beschrieben. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Die Hochzeit wird stattfinden, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Im Moment sind wir noch in der Vorbereitungszeit. Verlobte leben noch getrennt, jeder in seiner Bude oder bei seinen Eltern. Sie teilen sich das Bett noch nicht. Sie sind aber voller Vorfreude. Und sie dürfen das, und wir dürfen das uns auch ausmalen, wie das sein wird, wenn wir mit Jesus mal immer zusammen sind. Mit ihm gemeinsam ewig leben. Ganz eins sein. Und das ist was, was die Verlobungszeit auch ausmacht, was es auch spannend macht. Die Vorbereitung, die Freude, die Planung, das Schmücken. Eine Braut will ja schön sein an ihrer Hochzeit. Mit einem Mann verlobt, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Ich will die Betonung auf einen Mann legen. Wir sind mit Jesus verlobt, und zwar nur mit Jesus. Und genau da liegt das Problem. Der Paulus befürchtet eben, dass neben dem Bräutigam Jesus noch anderes interessant werden könnte. Und dann schreibt er in Vers 3, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte in ihrer List, so auch eure Sinne verwirrt werden und von der Geradlinigkeit gegenüber Christus abgewandt werden. Was war das denn für eine List, die die Schlange angewendet hat? Wie hat sie Eva denn verwirrt? Sollte Gott gesagt haben, ist es wirklich so wichtig? Ist Gott wirklich so eng? Ist eure Liebe so zerbrechlich, dass ihr das nicht aushalten könnt? Solche Fragen wird die Braut verunsichern. Es wird Misstrauen gesät. Das war damals im Garten Eden so und das funktioniert auch heute noch so. Und da muss ich als Christ, da müssen wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Kirche, müssen wir ganz besonders aufpassen. Dass wir nicht lasch werden, dass wir uns nicht langsam, aber sicher von so Fragen, so verunsichernde Fragen von unserer Geradlinigkeit auf Jesus zu abwenden lassen. Und da frage ich mich manchmal wirklich, ob wir als Gemeinde, als Gemeinschaft, auch wir als Apis, ob wir mit unserem Kurs, den wir fahren, uns immer einen Gefallen tun und ob wir immer geradlinig auf Jesus zu sind. Dieser schleichende Prozess, vor dem Paulus Angst hat, da frage ich mich, ob wir davor uns nicht auch fürchten müssen. Wie weit kann die Vielfalt, können wir mit der Vielfalt in unserer Kirche mitgehen? Wie weit muss das Herz der Gemeinde Jesus sein? Muss man als Christ an die Allmacht Gottes glauben? Hat Gott die Erde wirklich geschaffen oder ist die Erde durch Evolution entstanden? Ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Ist Jesus Gott? Sind die Wunder wirklich tatsächlich so passiert, wie sie in den Evangelien beschrieben werden? Oder ist es nur bildhaft zu verstehen? Ist Jesus wirklich auferstanden, so richtig zum Greifen? Ist die Bibel Gottes inspiriertes Wort oder ist sie nur menschliches, zugegebenermaßen meisterhafte Literatur? Hat die Bibel das Recht, mich zu korrigieren, mir den Spiegel vorzuhalten oder mich meiner Schuld zu überführen? Ich weiß, es fällt schwer. Heute will keiner mehr als gesetzlich und eng gelten. Wir alle haben Angst davor, als fundamentalistisch oder gar radikal zu gelten. Wir möchten lieber gut ankommen. Wir möchten keinen Anstoß geben. Und ich meine, das ist auch ein Grund dafür, dass wir in unserer Gemeinde immer weniger Mahnung und Kritik hören. Der Paulus erspart hier nicht, auch nicht mit Kritik. Der Paulus zeigt hier ja, ein Verhalten, das von göttlichem Eifer geprägt ist. Und dieser Eifer kann keinen Missstand dulden. Er nimmt seine Tochter, die Gemeinde, an der Hand und will sie ihrem Bräutigam rein zuführen. Und deshalb möchte ich zum Schluss die Frage an uns, an jeden und jede von uns ganz persönlich stellen. Wie sieht es mit meinem Verlobungsversprechen gegenüber Jesus aus? Habe ich dieses Versprechen abgegeben? Und wenn ja, spüre ich noch diese Vorfreude auf das ewige Leben mit Jesus? Bin ich meinem Herrn Jesus treu oder habe ich mich neben Jesus noch in andere Dinge verliebt? Bin ich geradlinig auf Jesus zu oder muss mich Gottes Wort zurechtbringen? Muss mich Jesus wieder auf den Weg zurückbringen? Kann ich Jesus mit gutem Gewissen und rein in die Augen schauen? Oder ist dran, Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten? In Zeiten wie unsere, wo so viel Unsicherheit, so viel Planlosigkeit, Sinnlosigkeit, aber auch so viele alternative Angebote möglich sind, da möchte ich uns zurufen, dass wir auf Jesus schauen, auf das Kreuz, das so groß hinter mir steht. Jesus hat uns versprochen, wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Sein Verlobungsversprechen steht. Und ich möchte uns Mut und Freude machen, begeistert in der Verlobungszeit mit ihm zu sein und mit Eifer auf ihn zuzuleben. Ich möchte mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass dein Verlobungsversprechen gilt. Das hast du damals gegeben, als du Mensch geworden bist, als du für uns gelitten hast, gestorben bist. Und du bist der Erste, der auferstanden ist zum ewigen Leben. Und du hast uns versprochen, dass wir dir folgen werden, wenn wir als deine Braut uns mit dir verloben. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass du uns deine Hand reichst, dein Wort gibst, dass wir als deine Braut auch hier in Dornstedt erleben dürfen, als Gemeinde und als Christen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Geduld hast mit uns und dass du um uns eiferst, dass du nicht müde wirst, uns zurechtzubringen, nicht müde wirst, uns auch zu korrigieren und dass wir in dem deine Liebe spüren und sehen dürfen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass das Wort wahr ist und dass das Wort gilt. Und dass es niemals ungültig wird. Dass wir uns auf dich und auf dein Wort verlassen können und dass es Bestand hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir von dir begleitet und bewahrt sind. Dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass wir keine Angst haben müssen vor der Zukunft. Du bist bei uns an jedem Tag. Auch das hast du uns versprochen. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns begleitest in diese Woche. Dass du bei uns bist, dass du uns Mut gibst, wo Herausforderungen kommen, dass du uns Kraft gibst, wo wir Schmerzen haben, dass du uns Trost gibst, wo wir in Leid und in Trauer sind, dass du uns trägst und ruhig machst, wo Berge vor uns stehen. Du bist da, du bleibst da und wir dürfen als deine Braut geradlinig auf dich zugehen. Amen.